Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Christian Neuhäuser lehrt politische Philosophie an der Technischen Universität in Dortmund und in seinen Büchern umkreist er immer wieder die moralische Seite unserer ökonomischen Welt, fragt sich zum Beispiel, ob Unternehmen moralische Akteure sein können oder ob Reichtum ein moralisches Problem darstellt. Wie reich darf man sein? So auch der Titel seines jüngsten Buches. Und darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Herr Neuhäuser.
Dankeschön.
Dann gucken wir doch mal ins Publikum. Wir haben ja irgendwie so ein intuitives Verständnis dessen, was reich, superreich, wohlhabend ist. Ich sehe noch keine Bodyguards. Bezeichnet, würde sich jemand von Ihnen als superreich bezeichnen? Niemand. Würde sich jemand von Ihnen als reich bezeichnen? Das klären wir noch, in welchem Sinne. Aber wir sprechen mal über Geld. Reich? Niemand. Wohlhabend? Immerhin einige. Okay. Wer glaubt denn, dass Reichtum ein moralisches Problem sein könnte? Auch einige. Sie müssen sich melden.
Habe ich schon.
Sehr gut. Jetzt wollen wir noch mal aufklären, was es denn heißt, reich, superreich und wohlhabend zu sein. Also 2018 gab es auf der Welt 2.208 Milliardäre mit einem durchschnittlichen Vermögen von 4,8 Milliarden US-Dollar. Das sind Superreiche. Aber woran bemisst sich das? Wie misst man, wann eigentlich jemand superreich, reich und wohlhabend ist?
Ja, genau. Also wenn ich über Reichtum, Superreichtum und Wohlhabensein schreibe, dann geht es um Geld. Das ist mal wichtig. Also es geht darum, wie viel Geld jemand hat. Jetzt aber natürlich nicht unbedingt in so einem Dagobert Duck-mäßigen Bunker, sondern auf dem Konto, in dem Haus, in einem Unternehmen. Es geht also um Geldreichtum. Man kann auch reich an Freunden sein, hätten sich melden können, wenn sie viele Freunde haben. Reich an Feinden hingegen, da würden wir sagen, das klingt irgendwie komisch. Ja, das ist man eher nicht. Oder reich an Krankheiten ist man auch nicht. Also man ist reich an was Gutem und Geld ist was Gutes. Deswegen denkt man erstmal auch nicht, das könnte ein moralisches Problem sein. Und dann ist aber die Frage, okay, worüber reden wir überhaupt? Was sagen diese Kategorien Reichtum, Superreichtum? Und da gibt es so sozialwissenschaftliche Bestimmungen. Und man sagt, dass superreich Leute sind, die ein Vermögen haben von 30 Millionen Euro oder 100 Millionen Euro. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bestimmungen. Oder ein Jahreseinkommen von mehr als 1 Million Euro. Das sind Superreiche nach den üblichen Bestimmungen. Reiche hingegen sind solche, die, gibt es auch unterschiedliche Zahlen, 1 Million Euro Vermögen haben, 10 Millionen Euro Vermögen haben. Und man sagt üblicherweise mehr als 300% des Durchschnittseinkommens. Das sind, also das nennt sich Nettoäquivalenzeinkommen. Das heißt also in einem Ein-Personen-Haushalt pro Monat mehr netto aufs Konto überwiesen bekommen als jemand, der ein durchschnittliches Einkommen hat. Und das sind in Deutschland, ich weiß es nicht genau jetzt für die Gegenwart, sind aber glaube ich ungefähr 5.600 bis 5.800 Euro, die man als alleinlebende Person im Monat bekommen muss. Dann ist man nach diesen Bestimmungen reich. Aber warum eigentlich? Und damit beschäftige ich mich dann aus philosophischer Perspektive. Und mein Vorschlag ist zu sagen, reich ist, wenn man deutlich mehr Geld hat, als man braucht, um in Würde leben zu können.
Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, aber bleiben wir mal bei diesen Superreichen. Also ich bin ja ganz froh, dass Sie diese Definition von Superreich jetzt nicht erst bei 1 Milliarde gemacht haben. Wir sind ja immerhin bei einer Buchmesse. J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, hat ein geschätztes Vermögen von 770 Millionen US-Dollar. Mhm. Und das ist schon eine ganze... das sind Euro und es sind 850 Millionen US-Dollar, so ist es richtig. Jeff Bezos, der Amazon, das ja, hat ja auch was mit Buchmesse zu tun in gewisser Weise oder zumindest mit Büchern am Anfang, hat ein Vermögen von 112 Milliarden US-Dollar. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung mehr davon, was das eigentlich bedeutet, so ein Vermögen zu haben.
Ja, ich auch nicht. Also er hatte 2018 112 Milliarden US-Dollar. 2019 sind es jetzt, glaube ich, schon 136 oder 138 Milliarden US-Dollar. Also sind in einem Jahr 24 oder 26 Milliarden US-Dollar dazugekommen. Was heißt das überhaupt? Ja, dass 136 Milliarden US-Dollar sind 136.000 Mal eine Million US-Dollar. Sie können sich, wenn Sie rumlaufen und Langeweile haben, überlegen, wie viele Jahre können Sie jeden Tag eine Million US-Dollar ausgeben, um das loszuwerden? Und dann wird relativ schnell klar, da reicht ein Leben nicht für aus. Ja.
Sie haben eben schon die Definition angesprochen, die Sie aus philosophischer Perspektive wählen. Das ist eine stark normative, also moralisch aufgeladene Position. Reich ist, wer deutlich mehr Geld hat, als man für die Umsetzung einer vernünftigen Vorstellung von gelingendem Leben zur Verfügung hat. Um das nochmal klar zu sagen, da stecken zwei hoch aufgeladene Begriffe drin, nämlich die vernünftige Vorstellung von einem gelingenden Leben und das gelingende Leben. Das gelingende Leben ist in der Philosophie Eudaimonia, das ist sozusagen aus der griechischen Antike, heißt also Glück, im Grunde genommen ein glückliches Leben zu haben, aber nicht im Zufallsglück, sondern im Sinne des umfassenden Lebensglücks. Diese beiden Begriffe sind hochproblematisch, weil was ist schon vernünftig in der Umsetzung eines gelingenden Lebens? Ne? Mhm. Was kann da vernünftig sein?
Ja, in der Antike hat man tatsächlich gedacht, es gibt eine feststehende Vorstellung vom gelingenden Leben, die für alle Menschen gleichermaßen gilt. Und das ist jetzt keine Überraschung. Die antiken Philosophen haben, also es waren nur männliche Philosophen fast nur in der Antike, die haben gedacht, das einzig vernünftige Leben ist das philosophische Leben. Ja, also nur wenn man philosophisch lebt, nur wenn man liest und denkt, dann kann man glücklich leben. Vielleicht noch in der Politik, wenn man politisch aktiv ist, aber das ist schon unsicher gewesen. Das glauben wir heute natürlich nicht mehr. Wir glauben, dass alle Menschen selber individuell entscheiden müssen, was letztlich ihre Vorstellung vom guten Leben ist. Das glaube ich auch. Ich denke aber, dass das nicht heißt, dass diese Vorstellungen nicht doch auch einen objektiven Kern haben können, der für alle Menschen gleichermaßen gilt und auf den alle einen Anspruch haben. Und ich denke, dass dieser Kern darin besteht, dass alle Menschen einen Anspruch darauf haben, in der Gesellschaft, in der sie leben, als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder anerkannt zu werden. Das heißt, es ist uns erlaubt, unsere Vorstellung vom gelingenden Leben davon abhängig zu machen, dass wir als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder anerkannt werden und dass diese Gleichrangigkeit wir auch allen anderen zuschreiben. Und dann ist es vernünftig. Ja, darüber hinaus kann man machen, was man will.
Also gleichrangig, da würde man ja auf die Idee kommen, dass man bestimmte, sagen wir, Grundgüter braucht, um ordentlich zu leben, Zugang zu Bildung, ein Dach über dem Kopf, genügend halbwegs gesunde Ernährung und so weiter und so weiter.
Ja, das glaube ich halt nicht, weil das würde heißen, dass man nicht unterhalb eines bestimmten Minimalranges fällt. Ja, man ist materiell grundversorgt, deswegen wäre man dann nicht absolut arm. Aber man ist noch kein gleichrangiges Gesellschaftsmitglied. Da gehört meiner Meinung nach viel mehr dazu. Und ich orientiere mich an dem amerikanischen Gerechtigkeitstheoretiker und Philosophen John Rawls, der letztlich sagt, da gehören drei Sachen dazu. Nämlich, dass man die gleichen Grundfreiheiten hat, einschließlich der gleichen politischen Freiheit und dem gleichen Wert der politischen Freiheit. Das heißt, also man muss auch wirklich am politischen Geschehen teilnehmen können. Das Zweite ist, man muss faire Chancen haben, Ämter und Positionen zu erreichen. Das heißt, man muss in seinem Lebensweg faire Chancen haben, zum Beispiel bestimmte berufliche Positionen zu erreichen, eine Professur beispielsweise. Und das Dritte ist, das nennt er das Differenzprinzip, die ökonomisch am schlechtest gestellten Gesellschaftsmitglieder, denen muss es besser gehen ökonomisch als in allen alternativen Gesellschaftsmodellen. Und das sagt er, weil er glaubt, unsere Wirtschaft ist ein großes Kooperationssystem. Und das, glaube ich, ist richtig. Und ich glaube, nur wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, ist sowas wie Gleichrangigkeit tatsächlich gegeben.
Aber wenn Sie jetzt, bevor wir jetzt im Einzelnen noch auf diese drei Aspekte zu sprechen kommen und was die mit Reichtum zu tun haben, also Zugang zu Ämtern zum Beispiel, amerikanischer Präsident wird nicht ohne Grund gewählt, weil er nämlich ordentlich viel Wahlkampfgeld da hat. Aber bevor wir darüber zu sprechen kommen, so ein Fall. Man könnte sagen, dass ein Bauer, der ein ordentliches Stück Land hat, reich ist. Also mehr als eine Million hat, wenn er das denn veräußern würde. Gleichzeitig sind die Milchpreise so niedrig, dass er mit dem Ertrag, den er aus diesem Land und seinem Wirtschaften erzielt, so gerade so über die Runden kommt und vielleicht seinen Kindern eben gerade nicht eine höhere Schulausbildung und eine Universität ermöglichen kann, so ohne weiteres zumindest, also ohne staatliche Unterstützung durch BAföG zum Beispiel. Würde man den als reich eigentlich bezeichnen in Ihrem Sinne?
Ja, genau.
Selbst wenn man sagen würde, der hat 1,5 Millionen Euro.
Ja, genau. Ich finde, das ist der Vorteil so normativer Dimension, weil man das dann einbauen kann. Und das ist eben der Unterschied zu bloßen Zahlenspielen, weil ich dann sehr leicht sagen kann, naja, sein Kapital, das wird zwar so bemessen, das gilt ja auch beispielsweise für Leute, die in eine Eigentumswohnung in Frankfurt Mitte haben, vor 40 Jahren gekauft, die werden jetzt plötzlich total reich, aber die wohnen da halt. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, also würde ich sagen, das sind Dinge, wo die Leute nicht deutlich mehr haben, als sie brauchen, um in Würde leben zu können. Obwohl dieser Betrag jetzt in diesem gebundenen Kapital auftauchen würde und die Antwort, die man dann geben müsste, ist zu sagen, so gebundenes Kapital in Unternehmen, beispielsweise bei Landwirten, ist etwas, was man nicht als disponibles Vermögen annehmen sollte. Das müsste also rausgerechnet werden.
Was heißt es denn überhaupt, dass wir, wenn wir über Reich sprechen, immer sofort ans Geld denken? Und nicht an die Erfahrungen, die Sie vorhin, oder die Freunde.
Die Freunde oder die Erfahrung. Ja, ich denke, das liegt in unserer Gesellschaft hauptsächlich daran, dass wir in sowas wie einer Marktgesellschaft leben, so wird das dann genannt. Das ist so, dass ganz viele Freiheiten, die wir haben, ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten davon abhängen, dass wir Geld haben. Das geht bei der Bildung los, das wird bei der Altersversorgung weitergehen. Es ist so, dass Geld in unserer Gesellschaft ganz viele soziale Prozesse steuert. Und viel Geld zu haben, heißt dann sehr viel Bewegungsfreiheit in diesen sozialen Kontexten zu haben. Selbst die Gesundheitsvorsorge, selbst das Bildungssystem sind also gewissermaßen von diesen Geldeinflüssen überhaupt nicht frei. So dass die Möglichkeiten daran abhängen. Und der Reichtum im Sinne von Vermögen, also etwas Vermögen, etwas können, etwas tun können, sich bewegen können, letztlich dann von dem Geld abhängt, das einem zur Verfügung steht. Und ich glaube, deswegen denken wir vor allen Dingen an Geld.
Und dann kommt ein moralisches Problem mit dem Reichtum zustande. Wenn ich Ihr Argument richtig verstanden habe in dem Buch, ist es so ein zweistufiges Argument. Auf der einen Seite sagen Sie direkt, Reichtum kann schädlich sein, so nenne ich das mal, weil es mit Macht verbunden ist, mit einem höheren Status verbunden ist. Und der zweite Argumentationsschritt, und das macht das Ganze tricky, ist, dass Reichtum nur dann gerechtfertigt sein könnte moralisch, wenn er aus eigenem Verdienst geschehen könnte, aber das eigentlich nicht stattfinden kann.
Ja.
Und selbst wenn es stattfinden könnte, würde ja wieder das erste Argument greifen, dass es schädlich ist.
Ja.
Es ist sehr tricky, dieses kleine Argument, das Sie da entfaltet haben. Ja. Was passiert denn eigentlich in Bezug auf die Macht? Also warum ist Reichtum schädlich? Warum stiftet sie Probleme moralischer Art direkt?
Ja. Reichtum, insbesondere sowas wie Superreichtum, schafft erstmal ökonomische Macht. Superreiche Akteure sind in der Lage, Marktprozesse nach ihren Wünschen zu formen, zu gestalten. Die können beispielsweise, wenn ihnen Unternehmen gehören, sagen, dass sie, wenn ihnen die Gesetzgebung in einem Land nicht gefällt, mit ihren Unternehmen abwandern in andere Länder. Und das nimmt erheblichen Einfluss dann wiederum auf die Marktstruktur in diesem Land. Arbeitsplätze gehen verloren und so weiter und so fort. Und das hat dann indirekt natürlich Effekte auf die Politik, die oft sogar antizipiert werden. Ich mache es mal ganz konkret. Die Tatsache, dass das Klimapaket so aus meiner Sicht doch relativ weich ist und dass es, ein Teil des Klimapakets eine Erhöhung der Pendlerpauschale ist, ist sicherlich etwas, was die Automobilindustrie sehr freut. Und die ist natürlich sehr mächtig, weil die Zahl der Arbeitsplätze, die in Deutschland von der Automobilindustrie abhängig sind, in die Millionenhöhe gehen. Ja, da sieht man den strukturellen Zusammenhang und da steckt Macht drin. Bertelsmann, ich weiß nicht, wie viele der Verlage, die hier sind, sind sozusagen an Bertelsmann gebunden. Bertelsmann gehört Penguin Random House.
Wir auch.
Ja, weiß ich.
Hier auf einem,
auf einem Bertelsmann-Sofa. Und die bringen 150.000 Bücher im Jahr auf den Markt. Und das wird sozusagen durch ein Unternehmen gesteuert. Das ist enorme strukturelle Macht, die da drin steckt. Und das unterwandert letztlich unser republikanisches Selbstverständnis, das darauf beruht, dass die Stimme eines jeden Bürgers, einer jeder Bürgerin in der Gesellschaft gleich viel zählen sollte.
Also normalerweise würde man ja sagen, in Deutschland zumindest ist der Einfluss von unterschiedlichen Gruppen auf die Politik eigentlich ziemlich klar geregelt. Also wir nennen das Lobbyismus. Ja. Das ist eine Säule des Parlamentarismus. Ja. So habe ich zumindest bei Florian Meinl, einem Verfassungstheoretiker, einem Staatstheoretiker gelernt. Ja. Und das ist auch gut so, sagt er, weil zum Beispiel eben auch die sozialstaatlichen Institutionen durch den Lobbyismus Zugang zum Parlament und zu den Parlamentariern haben. Also ganz, zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände. Ohne die hätten wir das nicht. Ja. Also insofern haben wir doch viel, ein viel kleineres Problem mit dem Lobbyismus, als jetzt zu sagen, ja, die Macht ist so unmittelbar und so stark und so einflussreich.
Genau. Ganz viele Sachen kommen natürlich auch aus den USA, da ist es ganz offensichtlich, da ist es so, dass in der Politik, wenn man selber nicht Millionär oder Millionärin ist, gar nicht versuchen muss, da im Abgeordnetenhaus zu landen. Da gibt es, glaube ich, auch niemanden mehr, der nicht selber Vermögensmillionär oder Millionärin ist, weil das über die Wahlkampfspenden, die eingefahren werden müssen, um überhaupt Wahlkämpfe führen zu können, gar nicht anders geht. Und das hat natürlich enormen Einfluss auf die Art, wie da Interessen kanalisiert werden. Das ist bei uns nicht so, weil wir über die Parteienstrukturen und die Wahlgelder, die die bekommen, da eine gute verfassungsrechtliche Regelung davor haben. Aber ich glaube, dass es bei dem Lobbyismus auch nicht so ist, wie Sie gerade geschildert haben, weil das nur die formale Ebene beschreibt. Formal haben alle Zugang zu politischen Prozessen. Wie stark der Zugang dann tatsächlich wirklich ist, hängt wiederum ganz stark von finanziellen Ressourcen ab. Wie viele Ressourcen hat man, um die Öffentlichkeit zu bespielen? Wie viele Ressourcen hat man, um Lobbyisten beispielsweise nach Brüssel zu schicken oder nach Berlin? Wie groß sind dann, wie viele Leute sind da angestellt? Das muss man sich genau anschauen. Und da sieht man, dass da ein ziemliches Ungleichgewicht ist zwischen NGOs und Vertreterin von Wirtschaftsverbänden. Und es gibt etwas Neues, ein neues Phänomen, von dem ich glaube, dass wir sehr genau beobachten müssen, wie weit sich das entwickelt. Und das ist der sogenannte Drehtüren-Lobbyismus, also der Wechsel von Politikerinnen in die Wirtschaft und zurück. Mhm. Und da sieht man das sehr deutlich, weil das dann sehr schnell so ist, ich muss jetzt keine Namen nennen, dass ehemalige, auch sehr wichtige Politikerinnen in der Wirtschaft plötzlich Einkommen generieren, die das Zehnfache dessen sind, was sie vorher generiert haben, wenn nicht sogar noch mehr. Und da scheint es mir relativ offensichtlich, dass das nicht etwas ist, was spurlos an der Wahrnehmung der Wirklichkeit, den Interessen, die vertreten werden, etc. vorbeigeht. Sondern übrigens nicht nur politische Vertreterinnen von Parteien, die sich selber als wirtschaftsnah bezeichnen würden.
Jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil Ihres Arguments. Das ist ja ein merkwürdiges Argument zu sagen, also nicht, das ist nicht merkwürdig zu sagen, dass Reichtum dann gerechtfertigt sein könnte moralisch, wenn er selbst aus eigener Leistung entsteht. Aber Ihre zweite Hypothese ist eine merkwürdige, die Sie sagen nämlich, das passiert eigentlich nicht. Wie kann das denn sein? Also J.K. Rowling mit diesen 770 Euro hat irgendwann mal von der Sozialhilfe gelebt, bevor sie anfing, diese Harry Potter Bücher zu schreiben.
Ja, Sie haben völlig recht. Das ist auch der Teil, wo dann Reiche im Publikum immer sauer werden, wenn ich sage, das ist
Ich guck mal rum, ob jemand schon sauer ist.
Wenn ich sage, dass Reichtum eigentlich nie in dem Sinne verdient ist, dass er auf eigener Leistung beruht. Ich will nicht sagen, dass Leistung keine Rolle spielt. Ich will aber sagen, er beruht nie nur auf eigener Leistung. Und es gibt drei Glücksfaktoren, die eine Rolle spielen. Das eine sind genetische Glücksfaktoren.
Also Zufallsglück jetzt.
Zufallsglück, genau. Genau, Glücksfaktoren im Sinne von Zufall. Das erste ist Zufall im genetischen Sinne. Wir haben bestimmte Talente, die wir mitbekommen.
Sportlich, musikalisch.
Sportlich sein, musikalisch, mathematisches Verständnis, solche Sachen, die haben wir uns nicht verdient. Da kommt dann ein Verdienstanteil dazu, wenn wir fleißig sind und so weiter. Und das kommt dann zusammen. Aber da sieht man schon, dass Zufall und Leistung zusammenkommen. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor, der eine Rolle spielt, sind soziale Strukturen. Unser Elternhaus, ganz offensichtlich, ob wir promovieren oder nicht, hängt im erheblichen Maße von unserem Elternhaus ab. Von Leuten, wo die Eltern nicht studiert haben, promoviert einer von 100. Von Leuten, wo die Eltern studiert haben, 10 von 100. Ja, und Professorinnen, wo die Eltern nicht studiert haben, gibt es quasi nicht. Also sozialer Zufall. Und der dritte Zufall, und der spielt dann auch in dem Fall eine Rolle, das sind strukturelle Verhältnisse, die dafür sorgen, dass es sowas gibt wie quasi natürliche Monopole, Winner takes it all Ökonomien. Und der Buchmarkt ist so ein bisschen so. Ja, es gibt viele ganz tolle Bücher und dann ist es so, dass in der Aufmerksamkeitsökonomie bestimmte Bücher nach ganz oben gespielt werden, weil man,
dies zum Beispiel,
genau, weil man auf irgendwie durch einen Zufall auf so ein blaues Sofa gekommen ist, ja, und dann geht das los. Ja, und dann sehen das Leute und man wird weiter eingeladen in so eine Spirale. Und wenn dieser Zufall nicht stattgefunden hätte, dann wäre das irgendwie eins von ganz vielen gewesen, die genauso gut sind. Und ich will nicht sagen, dass die Harry Potter-Bücher schlecht sind, die sind toll. Ja? Aber es gibt auch viele andere tolle Bücher, die halt diesen Glücksfaktor nicht zusätzlich hatten. Das heißt, das, was man bekommt, besteht immer aus drei Faktoren. Also das, was man bekommen sollte, normativ, besteht aus drei Faktoren. Bedürfnisse, die Bedürfnisse müssen befriedigt sein. Die Leistung, die eigene Leistung muss honoriert werden. Und dann gibt es immer einen Erfolgsfaktor, von dem ich meine, der sollte auch in der Wirtschaft eine Rolle spielen. Das ist ja gut, dass Leute Erfolg haben, dass wir das auch feiern. Aber es muss in einem relativen Rahmen stehen, der noch zu Leistung und zu den Bedürfnissen in einem Verhältnis steht. Und da wäre meine These, dass das in diesen Winner-Takes-It-All-Ökonomien nicht mehr der Fall ist. Und das betrifft zum Beispiel ganz stark die Digitalwirtschaft. Also Jeff Bezos mit diesen 136 Milliarden, der war halt mit Amazon ein bisschen schneller als die anderen. Ja. Glück gehabt.
Glück gehabt, ja. Ja. Glück gehabt und reich geworden. Sie plädieren aber dafür, den Reichtum zu begrenzen.
Ja.
Wie soll das gehen?
Genau, ich plädiere dafür, den Reichtum zu begrenzen, weil ich mir Sorgen um die Demokratie mache. Ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die fundamental unversöhnt sind mit unserer Republik gewissermaßen. Dafür gibt es viele Gründe. Aber einer der Gründe ist meiner Meinung nach die zunehmende sozioökonomische Ungleichheit, die viele sehr bewusst wahrnehmen. Zum Beispiel in Frankfurt den Eindruck haben, man kann sich hier keine Eigentumswohnung mehr leisten. Kann man so hart arbeiten, wie man will als normaler Mensch. Das kann man sich nicht mehr leisten, die zu kaufen. Im Moment ist es so, dass sich die Eigentumswohnungspreise in 10 Jahren verdoppeln. Wie soll man das machen? Die Gehälter verdoppeln sich nicht. Und dann merkt man, da spielt Leistung keine Rolle mehr. Und dann wird man unversöhnt.
Aber muss man sich nicht viel mehr Sorgen um die Demokratie machen durch die Einflüsse aus dem Rechten?
Genau, aber ich glaube...
Oder hängt das zusammen, Ihrer Meinung nach? Da würde ich nämlich widersprechen.
Ja, da würde ich denken, das ist sehr kompliziert. Und ich würde sagen, es gibt einen indirekten Zusammenhang. Es gibt natürlich im rechten Spektrum auch sehr viele Leute, die sozusagen einfach aus Ressentiments, die genuin fremdenfeindlich sind, handeln. Und es gibt aber auch viel Protest. Und es gibt, was es meiner Meinung nach auch gibt, ist aus der Unversöhntheit mit eben der sozialliberalen Republik eine Zuwendung zur Identitätspolitik, die einem dann das Letzte, was man dann noch hat, verspricht, nämlich irgendwie Teil einer Gruppe zu sein, die mehr ist als man selbst. Und da sehe ich einen ganz klaren Zusammenhang. Da bin ich auch definitiv auf der Seite, wenn ich einen Werbeblock machen darf, von Dida Eribon, Rückkehr nach Rem, also das würde ich so sehen. Und deswegen mache ich mir diese Sorgen.
Französischer Soziologe, der ein hervorragendes Buch über sozusagen die Arbeiterklasse und die jetzt in Frankreich immer mehr nach rechts gedriftet ist,
genau,
und über sein eigenes Leben aus dieser Arbeiterklasse
genau,
heraus.
Genau, die vorher sozialistisch gewählt haben und plötzlich Front National wählen, und er hat versucht, das zu verstehen. Und also ich würde diesen Zusammenhang machen, und deswegen denke ich, muss man sozioökonomische Ungleichheit abbauen. Und da ist der ganz entscheidende Punkt, diese Ungleichheit wird man nicht abbauen können, wenn man nur so ein bisschen, ich sag mal, populistische Maßnahmen macht, dass man die schlechten Gehälter ein bisschen aufbessert. Weil das die Ungleichheit überhaupt nicht mittelfristig, die Reallöhne stagnieren, und gleichzeitig ist es so, dass der Reichtum zunimmt. Das hat auch ein Franzose gezeigt, Thomas Piketty, Kapital im 21. Jahrhundert. Sozusagen das, was man zurückbekommt sozusagen Finanzinvestitionen, ist mehr als der Anstieg der Wirtschaft insgesamt. Das heißt, diejenigen, die Geld über haben und das investieren, bekommen mehr zurück, als die Wirtschaft insgesamt steigt. Und das bedeutet, dass es notwendigerweise eine Verteilung von unten nach oben geben muss, weil die sonst nicht mehr zurückbekommen können von diesem wachsenden Kuchen. Und deswegen plädiere ich dafür, Reichtum zu begrenzen. Und der Anfangsschritt muss meiner Meinung nach eine Erbschaftssteuer sein.
Erbschaftssteuer?
Mhm.
Einkommensteuer?
Einkommenssteuer.
Progression? Das heißt, ja, da kommen für die Reichen harte Zeiten zu, wenn es nach ihnen geht.
Ja, die Gefahr, dass das wirklich so ist, ist jetzt, wenn ich politisch realistisch sprechen darf, relativ gering. Es hat auch was mit Machtstrukturen zu tun. Aber ja, meine Forderung wäre zu sagen, interessanterweise eine niedrige Progressionskurve bis zur Reichtumsschwelle und dann eine sehr stark ansteigende Progressionskurve von der Reichtumsschwelle bis zur Superreichtumsschwelle. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen, bei der Superreichtumsschwelle jetzt nicht sofort, aber in 10, 15 Jahren 100% Steuer.
Ja, dann sind die alle irgendwie in anderen Ländern plötzlich unterwegs.
Von mir aus, dann haben sie genug Zeit auszuwandern.
Was bedeutet das denn sozusagen für eine globale Perspektive? Weil Sie plädieren dafür, dass die Menschen aus einer Gerechtigkeitsperspektive genau diese Perspektive einnehmen müssen oder sollen. Und Sie fordern quasi eine weltweite Bewegung für mehr Gerechtigkeit, auch im ökonomischen Sinne.
Genau. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist super, dass Sie es noch ansprechen. Ich glaube, wir haben massive globale Gerechtigkeitsprobleme auf uns zukommen. Klimawandel, globale Armut, Migrationsbewegung. Und ich glaube, dass wir die deswegen überhaupt nicht in den Griff bekommen, weil jeder Versuch, eine nachhaltige, tragfähige Lösung zu finden, beispielsweise in Deutschland, sofort innerhalb von Deutschland in einen Verteilungskampf ausartet. Und dieser Verteilungskampf, der dann stattfindet, ja, wer soll das denn bezahlen? Ja, wer soll denn den Kampf gegen den Klimawandel bezahlen, sorgt dafür, dass wir das nicht schaffen, tragfähige Lösungen in Angriff zu nehmen. Und wenn man sozusagen mehr Solidarität schafft, indem man eine Armutsschwelle, aber auch eine Reichtumsschwelle hat, dann ist das so, dass wir es immer alle gleichzeitig bezahlen müssen. Und das hatte den Effekt, dass wir allmählich anfangen können, uns diesen Problemen zu widmen. Und ganz ehrlich, wir leben in einem Reich, eigentlich global betrachtet sind wir alle reich, vielleicht sogar superreich. Ja? Denn von den ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Welt leben nur 1 Milliarde Menschen mit so viel ökonomischem Überfluss wie wir. Und die anderen 7 Milliarden wollen das natürlich auch. Was soll man denen denn sagen? Ihr habt Pech gehabt, ihr seid zu spät gekommen.
Aber sind wir nicht auch irgendwie interessegetrieben? Sozusagen, mir soll es ja auch gut gehen und meinen Kindern vor allen Dingen, vielleicht auch meinen Eltern. Genau. Sozusagen die Transfers innerhalb der Familie bleiben doch dann eben nicht auf, also bleiben in der Familie und nicht in der Gesellschaft.
Genau, wir sind alle interessengetrieben, deswegen glaube ich nicht, dass es erfolgreich ist, auf individuelle Lösungen zu setzen und zu sagen, ich spende jetzt einfach alles, wer da ein effektiver Altruist und ich fange damit an und dann machen alle anderen nach und das ist dann wie so, es findet Krieg statt und keiner geht hin. Das passiert nicht. Also brauchen wir eine strukturelle Lösung und deswegen ja die solidarische Lösung. Wenn ich weiß, dass die anderen durch diese politische Lösung auch mitmachen müssen, dann fällt mir das gleich sehr viel leichter, mich dafür auch einzusetzen. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir politisch hinsteuern sollten. Und da wäre ich schon auch optimistisch, dass wir dann in dieser politischen Reflexion, im demokratischen Diskurs nicht einfach nur unseren Interessen folgen müssen, sondern uns dann entscheiden können, eine an Gerechtigkeit orientierte Lösung.
So, meine Damen und Herren, wer von Ihnen würde sich jetzt einer Bewegung anschließen, die diese universale Gerechtigkeit befördert und auch dafür bereit sein, höhere Steuern gegebenenfalls in Kauf zu nehmen? Mensch, da sind mehr als die Hälfte. Das hat ja schon geklappt. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Christian Neuhäuser. Wie reich darf man sein? Erschienen ist es bei Reklam.
Dankeschön. Dankeschön. So.